Guten Morgen von meiner Seite. Danke dir, Klaas, für die Gedanken bereits, die du uns mitgenommen hast. Schon sehr reich. Danke euch auch für die Musik. Auch das sind ganz wertvolle Gedanken gewesen. Ich will das Thema noch mal ein bisschen von einer anderen Seite aufrollen. Wir sind jetzt so in dem Januarloch, so nach Weihnachtszeit. Die einen haben gute Vorsätze genommen, ein bisschen weniger von Dätigem zu essen. Zu viel vielleicht kein über Weihnachten. Ich weiss nicht, wer von euch hat diese Sachen gern? Ah doch, hä? Und wer hätte den gern? Hä? Wer hätte den gern? Der Martin zuhinterst mit beiden Händen oben. Ja, Martin, darf ich noch jetzt erst dran schmecken, kommst du nachher nicht über. Hä? Wobei, weißt du, damit ich schmecken kann, muss ich glaube aufmachen. Das ist schon für Flix gut. Ich probiere ein bisschen, nachher kannst du einen haben, Martin, ist gut. Hä? Weißt du, ich habe den schon gern. Mmh. Je mehr ich auf dem rumkaue, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen haben, Martin. Mmh. Ich habe ja nicht gern Schoki, aber also der Riegel. Willst du noch, Martin? Ich hätte ihn auch gern. Wenn du Führer kommst, kannst du einen neuen haben. Das gehört sich doch nicht, oder? Darum kommst du jetzt einen neuen über. Das macht man doch nicht, oder? Man tut doch nicht etwas, was man will, verschenken, anbeissen. Das macht man nicht. Hat man schon als Kind gelernt. Ich zumindest. Vielleicht ihr auch. Ich denke ganz fest, dass das früher noch in einer Kinderstube gelehrt worden ist. Man verschenkt doch nicht etwas, wo man dann noch zuerst ein bisschen dran herumgekaffelt hat, noch ein bisschen probiert hat oder austestet hat oder was auch immer. Das macht man nicht. Wenn man schenkt, schenkt man es richtig, intakt, ganz. So viel zu der Theorie. Jetzt zu der Praxis. In einem ganz anderen Bereich. Wir sagen auch, Herr Jesus, nimm mich ganz. Da bin ich, du darfst über mich bestimmen. Aber, da über diesen Punkt nehme ich selber ein bisschen mein Recht raus. Da lieber nicht. Und dort vielleicht auch nicht. Und am Schluss ist es genau gleich wie der Schokoriegel. Am Schluss geben wir Jesus einen abbissenen Schokoriegel und sagen, oh, den kannst du noch haben. Ist genau gleich. Und da drin steckt eigentlich nichts anderes als die Frage verborgen, was darf der Glaube kosten? Was darf Jesus von dir konkret verlangen? Was darf er einfordern von dir? Wir hören das nicht so gern. Sowohl das mit den Kosten, wie das mit dem Einfordern. Jesus hat das Recht, um das zu holen. Das hören wir nicht so gern. Und trotzdem gehört es zusammen. Und wir werden heute miteinander einen Text anschauen, der sich mit dieser Frage der Kosten auseinandersetzt. Und wo ich meinte, für uns ganz ein gutes Bild ist und Punkte hat, die auch in unsere Zeit hineinreden. Ganz wichtig. Und wir werden miteinander einen Text oder den Text lesen aus Lukas 9, ab Vers 57 lesen wir. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Bevor wir eintauchen in den Text, möchte ich noch ein paar so ein allgemeine Sachen vorausstellen. Sachen, die ich finde wichtig sind. Das Erste hat der Klaas bereits angetönt. Unsere heutige Predigt steht in einem Zusammenhang zum letzten Sonntag. Letzten Sonntag haben wir über die Jahreslosung gehört, und zwar aus Lukas 10, Vers 20, wo die Kernaussage ist, das Wichtigste bei allem, was du machst, das Allerwichtigste, Freude an dem, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Das ist das Wichtigste. Nicht die grossen Taten, nicht die grossen Werke, nicht die grossen deine Leistungen, sondern Freude an dem, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Und jetzt kommt Jesus mit einer anderen Seite. Jetzt kommt, ja, die Freude ist da, aber jetzt kommt es zu einer Nachfolge. Also, auf der einen Seite ja, der Name im Himmel, aber wenn der Name dort geschrieben ist, kommt es jetzt eben zu einer Nachfolge. Und darum ist spannend eigentlich in dem Text, er ist ja ganz einfach, oder? Das versteht jeder. Der ist nicht kompliziert. Jeder versteht sofort, Jesus redet vom Preis der Nachfolge. Jesus macht deutlich anhand von drei Menschen, wie man sich kann verhalten in dieser Frage oder eben nicht. Ich will die drei Männer mal noch in Schutz nehmen. Wir wissen nämlich nicht, was sie gemacht haben. Der Lukas schwiegt darüber. Finde ich auch schön. Also wir wissen nicht, wie der Ausgang war bei jedem von diesen drei. Aber wir wissen, dass Jesus wunde Punkte aufdeckt. Sonst würde er es so nicht sagen. Und was auch wichtig ist, und das ist mir ganz wichtig, und darum der Zusammenhang zuletzt mal. In diesen drei Beispielen stellt Jesus nie die Frage in den Raum von der Erlösung. Es geht da nicht um die Frage von der Erlösung, sondern um die Frage von der Nachfolge. Und die zwei Sachen sind ein bisschen getrennt voneinander. Und gleich gehören sie irgendwie zusammen. Ich bin nicht erlöst, weil ich besonders viel zu tun habe. Ich bin nicht erlöst, weil ich gekrampft habe, weil ich vielleicht meinen Vater und meine Mutter verloren habe. Oder erlöst, weil ich viel betet habe. Was auch immer. Sondern ich bin erlöst, weil Jesus den Preis am Kreuz gezahlt hat und ich gesagt habe, ja, Herr Jesus, auch für mich hast du das gemacht. Vergib mir. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Weil du mir vergeben hast, weil ich erlöst bin, darum komme ich in die Nachfolge hinein. Und nicht umgekehrt. Und darum ist es wichtig, dass die zwei Sachen zusammengehören. Auf der einen Seite Freude, dass dein Name im Himmel geschrieben ist, aber gleichzeitig nachher die Frage hinein, und was darf der Glaube jetzt kosten? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir heute uns vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig stellen. Oder vielleicht schnell auf die Seite legen. Und darum ist es mir wichtig, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, uns mit dem auseinanderzusetzen. Was darf mich der Glaube kosten? Was darf Jesus einfordern? Wir fangen bei der ersten Person an. Ich nenne den Mann einen Opportunist oder einen Mitläufer, einen, der die Gunst der Stunde nutzt. Ich finde das spannend. Jesus ist ja eigentlich unterwegs, er ist am Wandern mit seinen 12 und vermutlich noch einen ganzen Tross Menschen hinten rein. Und jetzt kommt da einer und fragt ihn und er nutzt die Gelegenheit, um mit dem Mensch ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig seinen 12 Jünger und uns heute etwas zu vermitteln über die Frage der Nachfolge. Jesus hätte ja können sagen, du, ich bin jetzt gerade busy, wenn man heute würde sagen, beschäftigt. Ich bin jetzt gerade unterwegs, keine Zeit. Nein, zumindest auf dem Weg, ich finde das fantastisch. Jesus, wunderbarer Lehrer. Also, ich griff die Frage nochmal auf. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Die Antwort von Jesus, Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und wenn ich das auf mich wirken lasse, habe ich gedacht, boah, das ist doch gerade ein bisschen verrückt, oder? Die Antwort von Jesus. Stell dir folgende Situation vor. Du bist engagiert. Du bist in deinem Glaubensleben zur Überzeugung gekommen, ich will mich jetzt für die Jungschi engagieren oder für die Sonntagsschule. Jetzt gehst du zu dem Hauptleiter hin und sagst, hey, ich will mich, was muss ich machen? Und der Hauptleiter sagt, schaut dich so ein bisschen an und sagt, du hast die Kosten überschlagen, bevor du dich engagierst. Weißt du, das wird dann ganz schwierig werden. Ich kann dir nichts Gutes versprechen. Steinige Weg. Viele Hürden. Kein Lob, keine Anerkennung. Wer würde sich denn da engagieren? Oder? Ich bin sogar fast sicher, dass solche Hauptleiter über kurz oder lang auf die Seite gestellt würden werden. Weil man findet ja so keine Leute, oder? Stell dir vor, man würde so Leute befragen, wenn sie sich melden zum Dienst. Jesus macht es. Jesus erlaubt sich das. Und ich glaube, es ist gut. Weil Jesus etwas will aufzeigen. Wir wissen nicht den Hintergedanken von dem Mann. Darum habe ich ihn jetzt mal einen Mitläufer genannt. Vielleicht hat er wirklich einfach nur gedacht, hey, bei dem Jesus laufen so viel mit, das scheint spannend zu sein. Ich will auch ein bisschen Fun erleben, ein bisschen Spass haben. Ich will auch ein bisschen dazugehören. Auch ein bisschen mitmachen. Also laufe ich doch da jetzt einfach mal ein bisschen mit. Hat aber die Kosten nicht überschlagen. Und Jesus hat vielleicht in das Herz gesehen und gesagt, du hast die Kosten überschlagen. Weißt du, was das kostet? Jesus hätte ja ganz eine andere Antwort geben können. Weil der Mann kommt ja mit etwas ganz Gutem eigentlich. Er kommt mit dem Wunsch, ich will dienen. Wie kann ich? Sag mal. Und Jesus hätte ja jetzt können sagen, los, ich erzähle dir mal ein bisschen von der Zukunft. Es wird dann mal so sein, dass das ewige Königreich ist. Und in dem ewigen Königreich werden wir alle miteinander sein. Dort hat es goldige Strassen, dort hat es eine ewige Freude, dort werden keine Tränen mehr sein, dort wird Gottes Nähe erlebbar, spürbar sein. Von Angesicht zu Angesicht. Er hätte ja da können sagen, Jesus. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, Überschlagkosten. Ich garantiere dir in dem Sinn nicht etwas Schönes jetzt. Ich verspreche dir nicht ein Haus auf dem Hügel. Ich verspreche dir nicht eine Hängematte am Strand. Wenn ich doch verspreche, ist, dass es vermutlich schwierig wird. Jesus hat keine falschen Hoffnungen in den Leuten wecken. Und er hat gesagt, los, wenn du mir nachfolgst, das wird schwierig werden. Das ist das Einzige, was ich dir versprechen kann. Und Jesus hat es an einer anderen Stelle in Matthäus mal ganz, ganz deutlich auf den Punkt gebracht. Er sagt in Matthäus 10, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus ist wichtig, dass man sein Prinzip versteht. Dass wir nicht irgendetwas Wahnsinnigem hinten anhechten, eine Anerkennung, irgendetwas Grossem, sondern dass es klar ist, der Weg kostet etwas. Und darum sagt er, hast du Kosten überschlagen? Hast du deine Kosten überschlagen? Du kannst jetzt vielleicht fragen, ja, was hat das mit mir zu tun? Was hat der Text mit uns heute zu tun? Ich will es versuchen, ein bisschen Gegenwart zu bringen. Jeder von uns hat Sachen, die er gern hat. Ich wage jetzt einfach mal so zu behaupten. Ich wage so gern zu behaupten, dass jeder von uns Sachen hat, die er irgendwie ein bisschen dran hängt. Das kann ein Haus sein, das kann der Boden sein, das kann ein Bild sein, das können Menschen sein, Schmuck, Geld. Da gibt es eine ganze Liste. Ich wage es einfach mal zu behaupten, jeder von uns da innen hat Sachen, die noch daran hängen, mehr oder weniger. Die Sachen sind nicht schlecht. Alle diese Sachen, das ist nicht negativ. Was, wenn Jesus jetzt kommt und sagt, ich will von dir, dass du mir da gibst? Was passiert denn? Oder ein anderes Beispiel verdeutlicht. Ein Evangelist und ein Missionar sind miteinander aufs Missionsfeld ausgezogen, beziehungsweise der Evangelist hat den Missionar begleitet. Er wollte mal schauen, wie es da im Busch raus läuft, wirklich im Busch raus war. Und dann ist so ein neubekehrter Einheimischer auf den Evangelist gekommen, ganz neugierig, und hat ihn so interviewt und gefragt und gelöchert. Und hat gesagt, los, wenn du zwei Häuser hast, würdest du eins Jesus geben. Der Evangelist, ja sicher, gut. Wenn du 2 Millionen hättest, würdest du eine Jesus geben? Ja, sicher. Dann der Einheimisch. Wenn du 2 Autos hättest, würdest du eins Jesus geben? Der Evangelist hat überlegt und ist traurig davon gelaufen. Und jetzt ist der Einheimisch ganz verdutzt gewesen. Nicht mehr rausgekommen, zum Missionar gegangen. Gesagt, was ist los? Und der Missionar hat nur ganz trocken gesagt, weisst, er hat 2 Autos. Solange ich es nicht habe, kann ich locker sagen, würde ich gehen. Weh tut es erst in dem Moment, wo es mir wirklich ans Leben geht. Und ich glaube, Jesus stellt uns heute wirklich auch immer wieder mal die Frage, hey, überschlag mal die Kosten. Was ist dir die Nachfolge wert? Was darf ich einfordern? Wir müssen ja nicht immer nur ans Geld denken. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Klaas hat ihn aufgegriffen. Er hat gesagt, wenn ich am Morgen vor dem Melken würde Zeit nehmen würde, die Stillzeit. Das ist auch ein Opferzeit. Weil entweder musst du früher aufstehen, musst du jetzt morgen auslassen, musst du früher ins Bett gehen. Irgendwo machst du Abstrich mit dieser Viertelstunde. Also es kostet dir etwas. Logisch, du wirst etwas erleben in dieser Viertelstunde, da bin ich davon überzeugt. Aber es kostet etwas. Die Frage ist, hat Jesus Recht, auf deine 24 Stunden, die du hast am Tag zuzugreifen oder nicht? Einfach so ein Beispiel. Oder wenn in der Gemeinde Mitarbeiter gesucht werden für einen Anlass, Strasseneinsatz, Evangelisation, Kinderwoche, was auch immer, dann würde das ja bedeuten, dass ich jetzt meinen Samstag opfern würde. Dass ich nicht Zeit habe für meine Familie, dass ich meinem Hobby nicht angehen kann, dass ich nicht dies oder jenes machen kann. Darf Jesus kommen und bei dir anklopfen und sagen, ich hätte gern den Samstag von dir? Ich glaube, wir sind alle einverstanden vom Prinzip her zu sagen, Jesus hat das Recht. Aber ich glaube, dass wir alle ein bisschen reagieren wie der Evangelist, wenn es um etwas Konkretes geht, wo es mich angeht in meinem Leben. Dann ist es nochmal ein anderes Kapitel. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir nicht einfach nur Lippenbekenntnis machen, sondern dass wir ein Engagement wahrnehmen und Kosten überschlagen. Ich werde zum zweiten Mann kommen. Der zweite Mann ist nicht weniger interessant. Ich nenne ihn einfach mal so den Verdränger. Verdränger ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort. Ich habe ein bisschen gerungen mit mir, was richtig wäre. Es ist eigentlich einfach einer, der Entscheidungen vor sich her schiebt, die sie jetzt nicht fällen will. Man lesen, und er sprach zu einem anderen, also Jesus redet ihn an, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Auf den ersten Blick wieder schockierende Antwort. Wie kann Jesus so etwas sagen? Ist Jesus jetzt wirklich gegen das Beerdigen? Sagt jetzt Jesus dem Mann wirklich, hey, nicht so schlimm, ist egal, wenn du verrückt bist, deine ganze Familie nachher verrückt ist mit dir, du das ganze Dorf gegen dich hast, du mit den Traditionen brichst. Sagt Jesus das wirklich? Und da wäre noch das Kapitel der 10 Gebote, Ehre Vater und Mutter. Ich meinte, eine Abdankung, eine Würdige, hätte mit Ehre von Vater und Mutter zu tun. Sagt das Jesus wirklich? Ich habe schon mal über die Stelle predigt. Ich habe nicht mehr herausgefunden, wann, aber ich habe schon mal darüber predigt. Und ich habe hier schon mal ein paar Sachen zu diesen Vers gesagt. Darum mache ich es recht kurz. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der Vater gar nicht gestorben ist. Sondern das ist eine hypothetische Frage. Aus dem kulturellen Hintergrund heraus, und das kann ich von Afrika nur unterstreichen, ist es so, dass wenn jemand gestorben ist, wird er am gleichen Tag begraben. Man kann doch gar nicht warten bei 30 und mehr Grad. Kannst nicht noch den Leichnam tageweise irgendwo aufbewahren. Und Kühlräume hat es gewiss noch keine gehabt. Also, wenn der Vater gestorben wäre, was sucht denn der Mann bei Jesus? Der müsste doch die Hei an der Abdankung organisieren sein. Was kann sein, dass der Vater krank ist und im Sterben liegt? Das ist möglich. Aber man geht davon aus, dass der Vater noch gar nicht gestorben ist. Und dann kommt die Aussage ganz eine andere Bedeutung über. Weil dann sagt eigentlich der Mann Folgendes. Herr Jesus, ich habe es eigentlich verstanden. Und eigentlich will ich dir nachfolgen. Aber ich gehe jetzt zuerst noch ein bisschen heim und warte, bis mein Vater gestorben ist. Warte auf einen günstigeren Augenblick. Und dann komme ich dann auch. Darum verdrängen, rausschieben. Und jetzt kommt etwas anderes, nochmal ganz fest ins Zentrum. Herr, ich zuvor. Herr, ich zuerst. Und da zeigt die Wahrhaltung auf dem Mann. Er nennt Jesus seinen Herr. Heißt so viel wie, er hat eigentlich schon verstanden, um was es geht. Und hinten drin kommt ich zuerst. Lass mich zuerst das noch machen, was ich will. Lass mich noch schnell erledigen, was mir passt. Was ich jetzt das Gefühl habe. Und wenn es mir dann besser passt, so einen günstigeren Augenblick ist, dann komme ich dann. Dann bin ich dann parat für dich. Dann mache ich es dann. Ich komme auf heute zurück. Was hat das mit dir und mir zu tun? Vielleicht kennst du auch so Sätze. Herr, ich zuerst in deinem Leben. Ich kenne sie. Moment, wo ich genau gemerkt habe, jetzt wäre das dran. Aber wo dann eine Ausrede gekommen ist, ja, aber jetzt habe ich es gerade so bequem daheim. Jetzt bin ich doch gerade erst so richtig angesessen. Jetzt kann ich doch nicht. Wo Jesus von mir vielleicht verlangt hat, gehen wir zum Nachbarn, gehen wir einladen. Und ich, ja, ich gehe dann schon, aber jetzt ist vielleicht nicht gerade der richtige Augenblick. Und ich schiebe es raus und warte auf etwas Besseres. Genau gleich. Genau gleich. Vielleicht kennst du das auch. Herr, ich zuerst. Jesus macht anhand von dem Mann deutlich, wo das Problem liegt. Nämlich bei den Prioritäten. Auf die einen Seite erkannt, Jesus ist Herr und Heiland. Und auf die andere Seite ich zuerst. Und Jesus wird uns mit dem herausfordern. Dich und mich auch heute. Zum Schluss noch der dritte Mann. Ich habe einen Zögerer genannt. Ihr könnt ihn anders betiteln, wenn ihr wollt. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind.
Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Auch da wieder, auf den ersten Blick, wieder so ein Problem. Wie kann Jesus das verlangen? Ist das möglich? Es hat wieder eine ähnliche Struktur drin. Erlaube mir zuvor. Das Bild ist einfach, da mit dem Flug, da verstehen wir schnell, oder? Auch wenn wir vielleicht selber noch nie geflogen haben. Das Bild ist, wenn du die Hand am Flug legst und schaust zurück, dann wirst du mit deinen Furchen irgendwo links oder rechts rausgehen. Wem das Bild nicht so vertraut ist, dem nehme ich ein bisschen aktueller. Jeder, der Auto fährt, du kannst nicht die Augen im Rückspiegel haben und gleichzeitig auf der Straße. Kommt selten gut. Also höchstens, es gibt Leute unter uns, die mit den Augen unterschiedlich zielen können. Aber sonst kommt es nicht gut. Du kannst dich nur auf Seint oder Sander. Und wenn du auf den Rückspiegel fixiert bist, wirst du gegen Führen ein Problem haben. Ganz sicher. Und Jesus greift da eben das Problem auf. Es geht nicht ums Problem, dass der Mann nicht Abschied nehmen darf. Wir wissen ja aus dem Alten Testament, die genau gleiche Frage hat der Prophet, oder ist beim Prophet in dieser Übergabe vom Elia zum Elisa gewesen. Der Elisa hat auch zum Elia gesagt, erlaub mir aber zuerst noch richtig Abschied zu nehmen. Dort ist so gerne kochen gegangen und gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da rechte Fete war. Sonst tut man nicht kochen. Und dort war es okay gewesen. Also kann das Prinzip vom Abschied nehmen nicht das Problem sein, sondern die Motivation dahinter. Und das Problem ist genau da, dass Jesus eigentlich sagt, hey, wenn du jetzt zurückgehst zu deiner Familie, stehst du in der Gefahr, dass du zurückschaust und deine Augen nicht mehr auf dem fixiert sind, wo eigentlich das Ziel wäre. Und du stehst in der Gefahr von den Emotionen dann, dass du sagst, ach, vielleicht doch noch nicht jetzt. Es ist doch so schön. Das, wo wir jetzt da zurückschauen, das ist doch so schön. Und man verweilt an dem und verliert das Ziel aus den Augen. Das ist das Problem beim Zurückschauen. Man verliert das Ziel aus den Augen. Was darf der Glaube kosten? Darf Jesus auch in meinen Beziehungen seinen Platz einfordern? In dem gleichen Kapitel von Matthäus 10 lesen wir Folgendes. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer den Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ist hart und brutal herausfordernd. Aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir nicht unsere Eltern oder Kinder dürfen gern haben. Jesus will, dass wir einander gern haben. Aber das Problem ist von den Prioritäten. Welchen Platz hat Jesus in dem Ganzen inne? Was darf er dort einfordern? Und ich weiss, heute ist der Punkt ein heikler, wenn es darum geht, ums Familienleben, ums Miteinander, den Stellenwert der Familie. Und ich glaube, Jesus wird uns auch da heute drin reden und sagen, welchen Platz komme ich da drin hinüber? Was darf dich das kosten, auch in diesem Bereich? Was darf Jesus verlangen? Ich werde versuchen, in wenigen Worten ganz auf den Punkt nochmal zu bringen. Ich glaube, Jesus macht anhand von 3 Reaktionen deutlich, was dortsmal und auch heute Herausforderungen sein können, damit wir nicht in die Nachfolge gehen. Punkte, die uns herausfordern können. Der erste ist der ganze Bereich der materiellen Bequemlichkeit oder allgemein Bequemlichkeit. Dass wir nicht bereit sind, dort loszulassen für ihn. Der zweite Punkt könnte sein, ein Job, eine Beschäftigung, mein Terminkalender, der gehört mir. Und der dritte Punkt könnte sein, Familie, Freunde. Ich glaube, es ist gut, wie wir uns die Frage heute auch immer wieder ein bisschen stellen. Was darf Jesus von mir verlangen in diesen drei Punkten? Jesus hat diesen Herren, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Männer gewesen sind, nicht den Himmel versprochen, weil er genau gesagt hat, los, er hat ihnen gesagt, los, vor der Krone kommt das Kreuz. Und das ist ein Wort, das dir und mir bis heute auch gilt. Vor der Krone kommt das Kreuz. Und die Krone ist in der Ewigkeit und das Kreuz ist da. Und die zwei Sachen gehören in dieser Reihenfolge, nicht umgekehrt. Wie das im Idealfall aussehen kann, oder was kann bedeuten, den Unterschied ausmachen, will die Hand von einem Beispiel ganz zum Schluss aufzeigen. Ich habe das schon mal gebracht, weil der Unterschied ist zwischen einem, wo begeistert Jesus nachfolgt und alles gibt, und zwischen einem Mitläufer. Das ist der Unterschied. Ei oder Speck. Beim Ei war das Huhn beteiligt und beim Speck hat es auch sich hingegeben. Bin ich ein Ei oder Speck? Hingabe oder Mitläufer? Setze ich alles drauf oder klammere ich mir Sachen aus? Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du in wunderbarer Art und Weise mit deinen Jüngern unterwegs bist und Geschichten erzählt hast und verdeutlicht hast, was du meinst, deine Worte und Prinzipien, die wir bis heute dürfen verstehen. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir heute Morgen gut zuhören und dass du darfst zu uns reden. Und ich möchte dich bitten vor allem, dass du uns hilfst in der Umsetzung. Jesus, ich bin sicher, dass wir alle dir gefallen wollen. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass wir dich ganz fest gern haben. Und Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass wir die Liebe schlussendlich dann auch dürfen zum Ausdruck bringen, in dem, dass wir uns hingehen für dich. Dass wir bereit sind, auch Opfer zu geben für dich. Dass wir bereit sind, in diesen Punkten zu arbeiten und Abstrich zu machen, um dir zu gefallen, Herr Jesus. Du weißt, was du von jedem Einzelnen von uns verlangst. Und du sagst auch in deinem Wort, dass deine Last leicht ist, dass dein Joch sanft ist und nicht schwer wirkt. Und diese Verheißung hast du gemacht, weil du weißt, dass du an unserer Seite gehst. Du nimmst und trägst das Gewicht mit. Und so dürfen wir wissen, dass du niemandem von uns zu viel auferlegst. Aber hilf uns, das zu tragen, wo du uns auferlegst. Und ich möchte für all die Menschen jetzt gerade im Moment bitten, die vielleicht ja, gerade schwer tragen am Kreuz, Herr Jesus. Die vielleicht im Moment am Verzweifeln sind, in den Tränen sind, weil das Gewicht schwer ist, Herr Jesus. Ich möchte für sie bitten, dass du sie aufrichten tust, Herr Jesus. Dass du ihren Blick auf dich richtest, Kraft erneuerst und Frieden in ihrem Herzen einfach immer wieder erneuern tust. Hilf uns, das umzusetzen, Herr Jesus, und zu verstehen, dass vor der Krone das Kreuz kommt und dass wir bereit sind, das auf uns zu nehmen. Wir brauchen dich dafür, Herr Jesus. Hilf uns. Amen.